Once we were gamers. So, hallo und herzlich willkommen hier bei Once We Were Gamers. Ich bin der Simon und ich werde in wahrscheinlich regelmäßigen Abständen aktuellere Themen aus der Gaming-Welt versuchen, in diesem Podcast aufzuarbeiten. Und ich werde da so ein bisschen gucken, den Fokus darauf zu legen, wie das aktuelle Geschehen sich anfühlt, wenn man zwar seit Jahrzehnten schon Videospiele spielt und auch immer noch viel Zeit in das Medium investiert, aber an sich nicht mehr so viel Zeit hat, die man überhaupt aufbringen kann. Und damit ich das nicht allein tue und ihr irgendwelche langen Monologe aushalten müsst, habe ich da immer einen Gast dabei, der mir da insgesamt so ein bisschen zur Seite springt. Und heute ist das der Luca. Hi Luca.
Hallo zusammen. Danke Simon.
Ja, bevor wir jetzt loslegen, noch ein kurzer Hinweis für die Hörer. Das hier ist der erste Pilot und der Pilot erscheint innerhalb unseres Projektes. Das Projekt heißt mindestens 10 Zeichen. Und dort erscheinen neben diesem Podcast auch noch andere Podcasts, Artikel, Videos und sogar Livestreams auf Twitch. Also wenn ihr da irgendwie Interesse habt, dann könnt ihr einfach mal auf die Website gehen. Die lautet www.m10z.de und ich denke, wir kriegen es hin, dass wir einen Link in die Shownotes hauen. So, das war jetzt auch schon alles Wichtige quasi in-house. Jetzt geht es dann auch los und ins Thema und wir reden über Diablo 4, das große Thema der aktuellen Gaming-Welt, wie ich finde. Und wir beide haben die Beta gespielt. Also ich habe sowohl Closed als auch Open Beta gespielt, weil ich eine diese Version, die man gekauft hat?
Pre-Order?
Ja, Pre-Order, aber da gab es ein Wort für Ultimate Edition.
Standard, ja, Ultimate, so, Ultimate Deluxe, ich kriege die Namen nie wieder zusammen.
Genau, also eins von beiden halt. Und wir wollen so ein bisschen über unsere Eindrücke reden. Fangen wir mal ganz einfach am Anfang an. Insgesamt, Luca, wie fandest du die Beta?
Ich habe die auch beide Betas gespielt, die Closed Beta am PC, die Open Beta am PC und der PlayStation 5. Mein Ersteindruck, erstmal in Summe positiv. Die Closed Beta am PC lief leider katastrophal. Daraufhin die PlayStation-Version und die Open Beta am PC dafür dann super. Und spätestens seitdem bin ich sehr positiv gestimmt und freue mich auf jeden Fall auf den Release.
Ja, ich habe auch beides gespielt, aber nur am PC. Closed war ein bisschen ruckelig, da gebe ich dir recht, aber war für mich auch schon eine sehr positive Erfahrung. Die Open war dann noch ein Stück besser. Ich habe an Charakteren gespielt, den Jäger und den Druiden und habe bei Kumpels und Kollegen so ein bisschen noch den Mage gesehen und den Necro.
Dann überlappt sich das ja 1:1 mit mir. Ich habe exakt die gleichen Charaktere gespielt und ausprobiert.
ich weiß nicht, für mich war es so, ich hätte lieber mehr Druide gespielt, um ehrlich zu sein, weil ich beim zweiten Wochenende nicht so viel Zeit aufbringen konnte. Ich habe beim Close Beta mehr Zeit gehabt und dann musstest du halt entweder Jäger, Barbar oder Mage spielen. Und ich hatte auf Mage irgendwie keinen Bock und spiele selten Barbar. Also habe ich mich für einen Jäger entschieden. Aber es wäre der Druide gewesen, wenn er schon frei gewesen wäre. Aber ich hatte
Den Druiden habe ich bis Level 7 oder so gespielt und dann hebe ich mir den für den Release auf. Denn selbst in der Beta, finde ich, hat man schon gemerkt, das Leveln geht gar nicht so zügig. Und wenn ich mich jetzt in der Beta ausbrenne, dann dachte ich mir, nee. Und der Druide hatte für mich ein spannendes Konzept, was ich so jetzt noch nicht... Man kennt das Konzept des Druiden natürlich, aber in einem Diablo-artigen Spiel habe ich das so jetzt in der jüngeren Vergangenheit noch nicht gespielt. Von daher werde ich den dann starten.
Der Druide wird auch mein Start sein. Einfach, weil ich den Druiden noch aus Diablo 2 einfach positiv in Erinnerung habe und ich die drei Möglichkeiten, die er anbietet, also den Gestaltenwandler, den Beastmaster oder den, ich glaube, das läuft nur der Schamane, der Caster.
Ja, der hat so Luft- und Energiesturm. Magiefähigkeiten, irgendwas in der Richtung.
Genau, ich finde die eigentlich alle drei sehr spannend und jetzt können wir ja dann im Prinzip gleich schon dahin gehen, was so im Detail so die drei, vier positivsten Sachen für uns waren. Ich schieße mal los mit Skillsystem. Mhm. Ich persönlich fand das Skillsystem super.
Ja, ebenso.
Es hat unterschiedliche Gründe. Zum einen finde ich diese Baumstruktur oder fand ich die Baumstruktur schon immer besser als diese Rundenstruktur, wie es noch im Dreier war. Dadurch wird es nicht ganz so beliebig. Und ich mochte auch den, ich hoffe, sie behalten so beide. Ich habe noch nicht genau gelesen, ob es so sein wird. Sie sagen, der Respec wird immer gehen, aber ob er wirklich so niederschwellig ist. In der Beta hat jetzt ein Respec wirklich wenige Gold gekostet, 66 Gold, glaube ich.
Ja, völlig irrelevant wenig.
Genau. Und das finde ich super, persönlich, weil ich es einfach mag, auch zu sagen, hui, jetzt habe ich irgendwie ein tolles Item gefunden und das würde jetzt echt den anderen Spielstil positiv beeinflussen.
Und ich meine, genau das hatten sie ja in Diablo 3 auch schon. Konntest du ja komplett ohne Kosten dich umskillen. Gleiches hier auch. Ich vermute, es wird weiterhin billig bleiben, aber nicht so günstig wie jetzt. Ja. Oder spätestens Richtung Max-Level wird es dann vermutlich ein kleinen Tick teurer werden. Irgendeine Art der Gold-Sync-Mechaniken braucht man ja eh.
Das stimmt. Für mich ist die Frage, die sich stellt, natürlich, weil das Paragon-System kenne ich jetzt nur von Videos von irgendwelchen Streamern, die Zugang hatten. Inwieweit da die Möglichkeit der dauerhaften Punktevergabe und des Respecs auf die Paragon-Punkte ist, weiß ich nicht. Das wird dann das Endgame betreffen.
Ja, aber für das wird was unabhängig voneinander sein. Der klassische Skilltree und dann parallel das Paragon-System.
Ja, das in jedem Fall. Ich frage mich so ein bisschen, weil wir haben jetzt ja nur 25 Level gesehen, wie sich es dann am Ende rausskaliert, weil die Ultimate-Fähigkeiten konnte man gar nicht freischalten und die Bäume dazwischen haben eben viel Möglichkeiten offen gelassen. Bin mal gespannt, wie es dann ist, wenn man nochmal 25 Level oben, oder naja, vielleicht, also 25 ist ja so in Theorie die Hälfte. Max-Level ist ja 50 und dann geht Paragon los.
Also du konntest die Ultimate-Fähigkeiten auch jetzt schon freischalten.
Wie hast du das gemacht?
Du kannst über die Items Punkte in den Skills erreichen und dadurch kannst du dann manche Bereiche in dem Sinne nicht überspringen, aber du brauchst dann keine Level-Up-Punkte investieren. Das ganze System funktioniert da so, wie du gesagt hast, das ist quasi ein Baum, aber mit einem massiven Stamm in der Mitte und dann nur so ein paar Blätter. Und pro Level oder pro Skill-Kategorie muss man eine verschiedene Anzahl an Punkten verteilen und dann schaltet man quasi die nächste Kategorie frei. Und es gibt Legendaries, die dann auf einzelnen Items quasi auf einzelnen Skills plus 1 bringen. Und damit hat man dann an dieser Schwelle schon 1 erreicht, ohne einen Level-Up zu erreichen, einzulösen. Ah. Und somit kann man auch dann Richtung Ultimate kommen.
Okay, habe ich nicht geschafft. Ich habe es auch gar nicht so als Thema in den ganzen Berichterstattungen gesehen, deswegen dachte ich, es ist bewusst so gewählt. Aber gut, für mich war es jetzt auch nicht so wichtig. Das System selber fand ich wirklich gut. Also hat mir echt gut gefallen. Da ging es sehr ähnlich.
Ja, ich habe erst gestartet. Ich habe mit einer Freundin zusammen gleichzeitig gestartet. Wir haben diesen Baum gesehen und dachten, ach du Scheiße, wie kompliziert. Wir verstehen gar nichts. Und was zur Hölle soll ich hier machen? Dann haben wir 5 Minuten gespielt und uns gefreut. Ja. Das sieht sehr verwirrend aus, gerade auch je nachdem, ob man am Rechner, kleiner Bildschirm oder Fernseher, Konsole spielt, ist das UI auch potenziell ein bisschen, hast du mehr Platz oder weniger Platz und dann entfaltet sich das Ganze visuell etwas einfacher. Und sobald man dann einmal in diese zweite Kategorie gesprungen ist und diese Kategoriesysteme verstanden hat, erklärt es sich eigentlich von selbst. Und eben dann mit diesem nahezu gratis Variante des Respeckens kann man eigentlich alles ausprobieren. Man kann nichts falsch machen.
Das stimmt. Also es ist wirklich sehr, sehr einsteigerfreundlich. Aber ich würde sagen, kompliziert genug, um Diablo-Veteranen noch so ein bisschen aus der Reserve zu locken, dass man eben nicht einfach nur stumpf durchskillt und dann der Meta hinterher skillt. Ja, ich glaube, das sind viele Möglichkeiten.
Also ich hätte, ich weiß nicht, ob wir es machen wollen, aber ich habe ein Bild von dem Magier von Kriparion rausgeschrieben, der kennt man vielleicht aus Diablo 3 Zeiten noch, der verdeutlicht nur grob, was in Komplexität überhaupt geht. Zur Not würde ich aber lieber auf das Video von ihm verweisen. Es geht knapp eine Stunde. Wenn man wirklich jetzt richtig Diablo 4 reinnörden will, kann man das finden auf YouTube. Aber zusammenfassend gesagt, das System und die Skills habe ich auch in anderen Podcasts schon gehört. Man kann sich da relativ blind und stumpf durchklicken und kommt dann auch zu Erfolg. Man kann da aber auch richtig tief einsteigen und das bis zum Ende min-maxen. Und ich wäre nicht überrascht, wenn man da auch Wege findet, das Spiel in dem Sinne positiv zu brechen, um komplett positiv lächerliche Taktiken daraus zu fahren. Also die Variation und die Komplexität untereinander und die Abhängigkeiten sind echt extrem zum Teil. Das sieht man halt auf den ersten Blick nicht und das muss man auch nicht nutzen, aber wenn man will, kann man sich da sehr tief reinarbeiten.
Ja, das Gefühl hatte ich auch. Lass uns mal weitergehen, dass wir uns jetzt nicht nur eine halbe Stunde über das Skillsystem unterscheiden. Was war denn so für dich abseits vom Skillsystem noch extrem positiv?
Noch vorher, man wird relativ zügig reingeschmissen, startet in so einer Höhle, läuft einen Schritt und haut die ersten, ich bin der Meinung, das waren wolfähnliche Werwolf-Kreaturen um. Und direkt mit dem ersten Schlag, finde ich, merkt man eine ganz klare Verbesserung oder eben ein Alleinstellungsmerkmal von dann Diablo 4. Und das ist die Wucht der Nahkampf und allgemein der Fähigkeiten. Ich saß wirklich da und war wirklich überrascht, wie gut das auch durch den Controller und visuell übertragen wird, durch ganz viele kleine Sachen, kleinste Screenshakes, kleinste Partikeleffekte. Aber das Kampfsystem fühlt sich, also Klassenbeste, müsste ich sagen. Da war ich wirklich positiv überrascht. Also habe ich so noch nicht erlebt und alle anderen Spiele fühlen sich eher, als würdest du durch Butter schneiden und die Gegner reagieren dann schlecht. Aber hier hat wirklich alles gepasst.
Ich fand das Trefferfeedback auch richtig gut. Also mir hat es auch von Anfang an sofort gut gefallen. Also ich spiele neben Diablo auch regelmäßig Path of Exile, wobei mir das einfach zu zeitintensiv geworden ist und auch zu komplex, weshalb ich es jetzt in letzter Zeit weniger gespielt habe, aber habe auch schon über 300 Stunden in Path of Exile und habe tatsächlich auch jetzt viel Last Epoch letzte Zeit gespielt, weil das auch in die Multiplayer-Beta gegangen ist im Early Access. Und da war ich schon überrascht, also bei Last Epoch war ich schon überrascht, wie gut es ist zu dem Zeitpunkt, wo wir das testen konnten. Ja, und Diablo 4 hat da ganze einfach nochmal einen Schipper oben drauf gehauen. Also das war wirklich, wirklich State of the Art, das Beste, was ich gerade auf dem Level Action-RPG gespielt habe bisher. Ja, da bin ich völlig bei dir.
Ja, es ist das klassische Blizzard-Polish, das früher immer gelobt wurde, das jetzt viele Jahre abhanden gekommen ist. Und anderer Schwenk, aber selbst die letzte World of Warcraft-Erweiterung ging auch wieder in deutlich bessere Ecken und es scheint auch so, als hätten sie bei Diablo 4 jetzt wieder die Kurve gekriegt, haben in Diablo Immortal die ganzen fiesen Mechaniken eingebaut und in Diablo 4 machen sie ein bisschen Community-Fanservice, zumindest zuerst. Und ja, das macht man auch nicht in 2-3 Jahren, da dürften die schon sehr lange dran entwickeln und da wissen sie auf jeden Fall, was sie tun.
Das glaube ich auch, ja. Ich finde in dem Zusammenhang, und dann packe ich noch einen zweiten positiven Punkt dazu, weil er so schön anschließt, weil das war das Zweite, was mir aufgefallen ist. Erstens, wie es sich angefühlt hat, wie toll die Rückmeldungen waren und wie schnell man in dem Spiel drin war. Und das Zweite, was für mich total wichtig war, ich hatte sofort ein gutes Gefühl fürs Pacing. Weil das ist für mich auch immer ganz wichtig, Progression und Pacing, dass man so nicht so einen langen Leerlauf hat. Ich finde insgesamt den Levelfortschritt, wenn man es jetzt nicht irgendwie beinhart durchgrindet, mir vielleicht eine Spur zu langsam noch. Ich habe jetzt aber auch schon von anderen Leuten gehört, gerade die viel Path of Exile spielen, dass es ihnen eine Spur zu schnell ist. Ich denke, es ist sehr stark subjektives Empfinden. Aber ich fand, es war noch so, dass ich sagen kann, das ist positiv. Also sie haben für mich gerade den Sweet Spot so getroffen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, mein Charakter wird besser. Ich habe immer das Gefühl gehabt, den Dungeon noch bis zum nächsten Level ab und so. Das hat jetzt schon sehr, sehr gut funktioniert und passt eben auch zu diesem hervorragenden Gefühl im Kampf, dass man drinbleiben möchte, dass man vorankommen möchte. Ging es dir da genauso?
Ja, man darf halt auch nicht vergessen, die Beta ging bis Level 25 und wenn nämlich nicht alles täuscht, ist Level 50 das aktuelle, zumindest für den Spielstart, das Level-Maximum.
Ja.
Von daher ist es auch okay, wenn man dann nicht in 3 Stunden schon bereits Level 25 erreicht hat. Das Pacing in Summe ist auf jeden Fall nicht schlecht. Mir ging es nicht zu schnell, nicht zu langsam. Es war ein bisschen Backtracking zum Teil drin. Auch in den Medien wurde es teilweise Open World genannt. Dem würde ich widersprechen. Das ist quasi eine große Karte, aber mit einer Klischee Open World à la Skyrim oder irgendeines großen Rollenspiels hat das auch nicht so viel zu tun.
Ja.
Man hat einfach keine Ladebildschirme mehr, aber man läuft dann von Quest-Hub zu Quest-Hub. Aber ja, also Open World verbinde ich mehr mit MMOs.
Ja, ging mir genauso.
Ja, ansonsten war ich in einem angenehmen Zeitrahmen auf 25, aber ein bisschen ist ja auch ein Diablo wie eben ein ein MMO, es geht los auf Maximallevel und davor lernt man ein bisschen kennen und hat quasi ein ewig langes Tutorial.
Ja.
Was mir auf jeden Fall verhältnismäßig zu langsam ging, aber gut, nun habe ich auch ein bisschen Erfahrung mit dieser Art Spiele, waren die ersten paar Level. Wenn ich mich aber zurück erinnere an mindestens Diablo 3, war das eben so, zum Beispiel als Zauberer fängst du an und schwingst so ein kleines Stöckchen und das hält dann halt irgendwie eine halbe Stunde an. Und bis du dann die ersten nennenswerten Skills bekommst, die auch wirklich mal visuell dir da reinhauen, dauert das halt eine Zeit. Andererseits hat man dadurch dann auch irgendwie ein schöneres Gefühl der Progression und ja, dieser Spielermacht, die sich dann entfesselt, wenn man nach 5 Minuten da wie Zeus rumläuft oder Tor und alles kaputt haut, ist das ja auch irgendwie schwachsinnig.
Ja, also ich kann sagen, ich hatte meinen persönlichen Diablo 4-Moment und da hat es wieder gekitzelt. Ich habe mit dem Jäger einen Bogen-Spec gemacht, wo ich auf diesen Multischuss, der heißt nicht Multischuss, aber ich nenne ihn immer so, weil er halt in Diablo 3 so hieß, auf dem Multischuss ging, da so ein Scatter Arrow dabei hatte, der dann sich verteilt hat. Und dann finde ich, ich weiß nicht, irgendwie in der dritten oder vierten Höhle ausgerechnet gleich einen Unique Bow, der auch noch perfekt dazu gepasst hat. Und dann bin ich wegen einem Item plötzlich gefühlt Gott gewesen für die nächsten 4, 5 Level. Und es war einfach so schön, dann zu sehen, wie es eben wieder funktioniert, eben die gleiche schöne Mechanik. Ein cooles Unique gefunden und schon ist man gleich wirklich viel, viel besser und kommt gut voran und kann die Aufgaben, an denen man vorher noch gescheitert ist, problemlos meistern und kann auf Monster Hearts gehen. Das funktioniert genauso gut, wie es eben in den Teilen davor funktioniert hat. Diese Formel ist, glaube ich, nicht tot zu kriegen. Die haben sie wieder richtig, richtig gut zusammengepackt. Also
ja, du hast zwei spannende Sachen erwähnt. Das eine sind die Legendaries. Die haben auf der positiven Seite wirklich massivste Auswirkungen auf dein Gameplay, auf dein Bild. Mir ging es ähnlich. Ich weiß nicht mehr welches, ein Legendary gedroppt. Das hat dann den und den Skill verbessert. Ich habe umgeskillt und man ist plötzlich signifikant stärker. Gleichzeitig wurde man aber auch, und ob mag nur die Beta sein, aber verhältnismäßig zugeworfen mit Legendaries. Also manchmal hast du in einer Stunde 3, 4 gedroppt.
Dann die Rate war erhöht, haben sie gesagt, für die Beta.
Ja, das wäre jetzt meine Nachfrage gewesen, ob das so ist, aber es überrascht mich jetzt nicht. Ich hoffe, das wird weniger. Wenn man sich zu Diablo 3 erinnert, ich glaube, ich habe im gesamten ersten Durchgang damals ein Legendary gedroppt und das war damals nicht für meine Klasse. Das ist dann auch die andere Seite der Negativität. Das macht auch keinen Sinn. Irgendwas dazwischen ist cool. Solange ich aber nicht Items droppe, die ich sowieso nie anlegen kann, ist alles okay. Du hast zwischenzeitlich die Legendaries einmal Uniques genannt. Das dürfte zumindest in Diablo 4 nicht korrekt sein, denn es gab früher die Set-Items und in Diablo 4 haben sie jetzt aus diesen Set-Items dann Unique-Items als Kategorie gemacht. Ich habe keins gedroppt. Ich weiß auch nicht, ob das in der Beta ging. Das sollen dann aber nochmal bilddefinierendere Items sein. Bin ich mal gespannt. Und ich hoffe, dass die dann wirklich sehr selten droppen, um dann wirklich ein Erfolgsmoment zu sein.
Ja, ich denke, sie müssen gucken, weil das ist ja die große Kritik, die man auch zu Recht an Diablo 3 einfach sagen muss, gerade wenn man jemand ist, der, und dazu habe ich ja auch gehört, gerne die Seasons gespielt hat, der Power Creep war hinten raus einfach nicht mehr aufzuhalten und das höher, schneller, weiter war ja in Diablo 3 irgendwann an dem Punkt, dass die Server es nicht mehr gepackt haben, noch eine höhere Schwierigkeit darzustellen. Das haben sie ja dann ganz klar gesagt, wir müssten jetzt irgendwie die Greater Rifts also nicht ab 150, sondern bis 175 machen, aber das kriegen unsere Server nicht hin, weil einfach dieses 12 Jahre alte Softwarestück mit den dahinterliegenden Servern das halt einfach nicht mehr abbilden kann. Und ich bin froh, dass sie da jetzt einen deutlichen Schritt zurück sind und einfach wieder vorhaben, dass die Legendary Items, das ist nämlich richtig gesagt, seltener sind. Ich weiß nicht, ich würde jetzt vielleicht sogar schon Tatsache so rübergehen in das, was vielleicht neutral / negativ war, wenn du nicht noch was ergänzen wollen würdest, denn gerade bei den Items.
Ja, ich hätte noch 2 kleine Punkte.
Okay, dann hau mal raus, dass wir das Positive noch abgehakt bekommen.
Also das ein technischer Punkt, zumindest am Rechner gibt es endlich die Controllersteuerung. Die funktioniert auch super smooth, also du kannst auf dem Controller eine Taste drücken, dann hast du Controller-UI, du drückst auf der Tastatur eine Taste, hast du Tastatur-UI und das geht hin und her. Gleichzeitig gibt es absolut wunderbar funktionierendes Crossplay und Cross-Progression. Also ich habe im Nebenzimmer die PlayStation 5 ausgemacht, Battle.net gestartet am PC und hatte meinen Charakter hier, ohne irgendwelches was zu synchronisieren zu müssen. Man würde es heutzutage auch so erwarten, aber es ist immer schön, wenn es dann auch schon von vornherein so gut funktioniert. Ja, und gleichzeitig, sowieso Crossplay, ich am PC mit Kumpel auf der Konsole woanders, das ist klasse. Und das Letzte, was mir in der Beta gut gefallen hat, wo man schauen muss, wie es sich entwickelt, war zumindest der Schwierigkeitsgrad. Es gab zwei World-Tier. World-Tier 1 habe ich gar nicht lange gespielt. Ich vermute, das ist relativ simpel oder der normale Tutorial-Durchgang. Man kann aber vom Start weg bereits World-Tier 2 verwenden. Die normalen 0815-Monster haut man weiterhin mit einer Hand weg. Die Elite und gerade die Bosse und teilweise gibt es auch Elite-Doppelkämpfe mit zwei Elite-Gegnern auf einmal mit diversen Fähigkeiten, fand ich gar nicht mehr trivial. Man musste sich hier wirklich auch teilweise konzentrieren, den Dodge-Move verwenden und auch einfach umskillen. Ich musste mit meinem Barbar zwischendurch einmal auch einfach eine defensivere Skillung wechseln für den Boss, weil der mich sonst innerhalb von Sekunden aus den Latschen gehauen hat.
Das hatte ich auch, ja.
Und ich weiß nicht, ob das ewig so weitergehen wird, aber zumindest, ich schätze, vor allem mindestens einen normalen Durchgang und die ersten paar Seasons dürfte das System für die gut funktionieren. Und ja, du sprachst eben von dem Problem im Laufe der Jahre. Das kann niemand vorhersagen, wie das dann skalieren wird. Aber ich glaube, von Anfang laufen wir zumindest nicht in Gefahr, dass es komplett trivial wird.
Ja.
Ja, aber dann, du wolltest in neutral übergehen?
Ja, also zumindestens. Ja, also zumindest ist es halt was, wo ich so ein bisschen Fragezeichen weitersehe, weil wir sprechen über ein Szenario. Wir haben eine Beta gespielt, das muss man immer so deutlich sagen. Also auch die Version, die wir gespielt haben, ist auch nicht die aktuelle Version, die im Entwicklungsstatus ist, weil man musste ja für die Beta eine laufende Version zur Verfügung stellen und die hat man wahrscheinlich schon vor 3-4 Monaten festgezurrt und geguckt, dass die performt und hat natürlich danach nicht aufgehört zu entwickeln. Insofern ist das jetzt hier alles auch so ein bisschen Szenario-Gerede, aber ja, man muss es wohl so sehen. Ich habe bei 2-3 Punkten Bauchschmerzen oder zumindest bin ich mir nicht ganz sicher und eins davon betrifft, wie ich vorhin ansetzen wollte, die Items. Und zwar nicht, weil ich es gemocht habe wie in Diablo 3 mit das hat ja auf höheren Greater Rift Stufen bist du ja raus und hattest ja 7, 8, 9, 10 Legendary Unix oder Set Items. Du hast ja bei jedem Boss ja eine Drop Rate gehabt, die war so hoch, dass du garantiert solche Sachen gefunden hast. Es ging im Prinzip eher darum, bekomme ich Schrott-Items oder bekomme ich gute? Also das war dann so marginal nur noch, also ein normaler Feind war einfach nicht mehr interessant. Da will ich gar nicht hin. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass wir bei Diablo 4, gerade weil sie bei diesem Aspekt des Tradings, den ich gerade für Seasons nicht unwichtig finde, eher den Riegel vorgeschoben haben, Legendaries droppen charaktergebunden. Und was ist die gelbe? Gelb ist Rare dann, oder?
Korrekt.
Ja. Also, und die Rare-Items, die kann man dann handeln. Und die werden dann wohl so ein bisschen die Währung werden, weil man durch das Crafting-System, so wie ich es verstanden habe, wahrscheinlich das Item, was man wirklich braucht, die Chance ist zu finden, relativ kleines. Also wird man sich irgendwann auf aus Versehen gut gerollte Rare-Items stürzen und die dann vom Crafting her verbessern. Und ich weiß ehrlich nicht, ob ich das gut finde. Wie geht's dir damit?
Das habe ich auch erkannt im Laufe der Zeit und war auch erst überrascht, weil damit hatte ich gar nicht gerechnet. Das Ganze funktioniert ja so, dass du auf Rare halt dann, ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, sagen wir mal 3 verschiedene Charakterwerte hast und auf Legendary hättest du dann 4. Und Rares, eine Stufe drunter, wie gesagt, kann man halt rerollen, beziehungsweise auf Legendary upgraden. Das heißt, und Rares findest du deutlich öfter. Das heißt, du bist auf der Suche nach Rares mit 3 Stats, die du suchst, um die dann auf Legendary abzugraden, damit du schon mal Legendary hast, was mindestens 3 Charakterwerte hast, die du für dein aktuellen Bild brauchst. Ich vermute, das wird, wie ich auch bei dem Skillsystem angesprochen hatte, eine Min-Max-Strategie. Wenn man will, kann man das voll ausnutzen. Man wird aber auch genauso gut durchkommen mit einfach einem klassischen Bild und ich nutze das, was ich finde. Wie das sich in einem Art Level-Race oder einer Season entwickelt, bin ich leider überfragt. Da habe ich auch in Path of Exile nie oben mitgezogen. Ich vermute auch, dass es in der Beta zu früh zu bewerten. Da müsste man ein, zwei Saisons abwarten und gucken, was sie auch noch an den einzelnen Items und der Droprate drehen werden. Ja.
Ja, ich bin mir halt nicht so sicher, weil, und das ist dann das, was daran anschließt. Ich empfand die Auslegung des Spiels auf irgendwelche Materialien grinden, damit man dann die Bases, die man findet, um sie dann zurecht zu craften, wo du ja dann auch nur, ist ja auch eher ein Gambling, du hast ja keine Garantie, du hast ja nur Chancen. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Art des Diablo-Spielens ist, das mir Spaß machen würde, wenn ich mir vorstelle, dass ich dann sage, okay, ich gehe jetzt rein und jetzt grinde ich die und die Monster, damit die mir die und den Staub oder den Kristall oder so droppen, damit ich dann davon 500 Stück habe. Dann gehe ich nach 2 Stunden in Anführungszeichen Arbeit in die Stadt zurück, habe meine 4, 5 Bases oder eine vielleicht nur, die ich zurechtrollen möchte, und dann verrolle ich das in 2 Minuten und dann war es halt nicht dabei und dann fange ich wieder von vorne an. Da habe ich einfach so ein bisschen, ich bin mir nicht sicher, ob mir das gefallen würde, wenn es denn zwingend erforderlich wäre, 2-mal Konjunktiv.
Ist die Frage, ob man das möchte. Ich gehe da mit. Das geht dann halt in eine Form des klassischen Klischee-Grinds. Gibt viele, die das mögen, die dann nebenher Podcast hören und dann stumpf 3 Stunden Materialien farmen. Ist aber in einem Diablo-Spiel auf jeden Fall eher ungewöhnlich. Und leider ist es natürlich auch ein Einfallstor, um das im Nachgang verkaufen zu wollen.
Ja.
Ich will jetzt nicht vorweggreifen, mögliche Battle Pass, Microtransactions, aber man hat es in Diablo Immortal gesehen. Funktioniert leicht anders, aber auch da kann man nahezu direkt eben Varianten kaufen oder sich Vorteile erkaufen, um eben Materialien zu farmen, mit denen man oder zu kaufen, mit denen man dann eben Items rebuilden kann. Das wäre bescheuert.
Ja,
ich vermute nicht, dass es kommt, zumindest nicht am Anfang. Wir werden sehen.
Ja,
Crafting, ich, ja. Nee, du?
Ich bin eh so ein bisschen die Frage. Man muss Diablo, finde ich, oder jetzt auch das Vierer oder Dreier, egal welches, auch immer so ein bisschen aus 2 Perspektiven sehen. Das eine ist, was für ein klassisches Diablo, also Story durchspielen und dann am Ende, in dem Fall jetzt halt wahrscheinlich Lilith besiegen, und dann eine tolle Story erlebt zu haben in einem Action-RPG, da ist ja dann Min-Maxing wahrscheinlich gar nicht so wichtig, weil da werden sie wieder drauf geachtet haben. Wer deshalb Diablo spielt, wird wahrscheinlich mit einem wirklich durchschnittlichen Bild ans Ziel kommen. Das war bisher immer so.
Ja, und wer Diablo wegen der tollen Story spielt, ist eh falsch am Platz.
Ja gut, also. Dazu kommen wir ja vielleicht gleich noch. Die Frage, die sich für mich stellt, ist dann eben die zweite Ebene. Das ist eben diese Meta-Ebene im wahrsten Sinne des Wortes, weil Diablo ist halt einfach eins dieser Meta-Games, wo man einfach durch Patches und durch neue Inhalte bestimmte Metas als Entwickler forciert und dann guckt, wie sich die bereits existierenden Mechaniken eben durch die Spieler verändern und wer wie was nutzt, um vielleicht dann dieses Puzzle Diablo im höchsten Level zu lösen. Und ich kann dem relativ viel abgewinnen. Ich habe das immer gerne gemacht, gerade zu Anfängen von Diablo 3. Hat es mir Spaß gemacht, mit den Kumpels zu sagen, okay, Freitag ist Season Reset, wir treffen uns um 17 Uhr und jetzt zocken wir mal wieder ein Wochenende und schauen, was geht. Gerade wenn ein paar neue Inhalte dabei waren. Dem kann ich schon recht viel abgewinnen. An sich, ich glaube, dass Diablo 4 mit seinen Mechaniken, die es impliziert hat, da aber mehr Schwierigkeiten haben wird, mich abzuholen. Einfach weil der MMO-Aspekt mit diesem Freischalten von irgendwelchen Altaren, die auf der Karte verteilt sind, Freischalten von irgendwelchen Sammel-Achievements, um noch einen Skillpunkt zu bekommen, das machst du einmal, einfach weil es ja erforschen und glücklich sein ist. Aber spätestens ab Season 3 geht es dir auf die Nerven. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie da eine gute Lösung finden müssen, sonst machen sie sich die Seasons kaputt.
Ich tue mich schwer, das zu bewerten. Ich bin da gar nicht der Spielertyp für. Ich spiele das im kleineren Freundeskreis, aber locker. Ich möchte nicht sagen casual, aber nicht bis zum letzten Grad und auch nicht jede Season aufs Neue wieder vom Start. Von daher wäre für mich auch die Zwischenlösung okay, weil ich da eh gar nicht an die Grenzen des Systems stoße. Blizzard ist dann natürlich, steht halt vor der Herausforderung, das irgendwie balancen zu müssen zwischen den Hardcore-Usern, die da jede Season einen Charakter durchziehen, und eben den Personen, die in einem etwas entspannteren Rahmen einfach locker reindaddeln, aber natürlich mehr als 5 Stunden investieren. Und ich ja, beim Trading wird man sehen. Und es gibt ja jetzt auch schon ein Crafting-System. Man kann nicht abschätzen. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es in Diablo 3 auch ein Crafting-System. Und zumindest, als ich noch gespielt habe, war das komplett irrelevant. Also wirklich von fast Anfang an. Wenn das hier auch so ist, wäre das schade. Ansonsten ist Crafting immer eigentlich eine Mechanik, mit der man auch die lockeren Spielerinnen abholen kann, um eine zweite Form der Progression einzuführen, die mir zum Beispiel sehr viel Spaß macht. Aber dieses simple Crafting, man darf jetzt hier nicht irgendwie denken, das ist ein Survival-Crafting-Looter-Shooter, wie er auf Steam rauf und runter geht, das macht mir auch keinen Spaß. Aber dreimal Holz sammeln und ein bisschen Eisen, um dann ein neues Schwert zu bauen, das finde ich immer recht launig. Aber das kann aktuell leider in beide Richtungen ausschlagen und das war in der Beta noch kaum abzusehen.
Nee, überhaupt nicht. Das ist ja das, was ich auch vorhin gesagt habe. Es ist Szenario-Denken, sowohl im Positiven wie auch im Negativen. Bevor wir es ganz unter den Tisch fallen lassen, weil auch mir persönlich ist Story in Diablo nicht so wichtig, ohne jetzt hier zu spoilern, weil es soll und darf man ja eigentlich nicht. Wie hat dir die Story gefallen?
Kann ich dir nicht beantworten, weil ich alles weggedrückt habe, gnadenlos, jeden einzelnen Dialog. Zwei Gründe, also ich habe nicht eine Zeile gelesen. Erstens wollte ich mich selber nicht spoilern und zweitens habe ich auch nicht viel davon erwartet und gerade deswegen will ich es dann zu Release nicht nochmal alles lesen und anschauen müssen. Ich habe gehört, dass es ein phänomenales Intro-Video geben soll, was ja schon ein bisschen Blizzards Markenzeichen ist. Aber generell würde ich da nicht viel von erwarten. Das wird Seifenoper und ein bisschen Klischee-Gothic und dabei bleibt es dann. In Summe ist es etwas düsterer, bisschen blutiger, Werwolf-Thematik. Das ist nicht ganz so cartoonig, lustig wie vielleicht in in Diablo 3. Niemand spielt das für die Story.
Ja, es gibt schon Leute, die Diablo-Lore sehr schätzen. Ich gehöre nicht zu ihnen, um das mal gleich vorneweg zu sagen. Ich habe zwar alle Diablo-Teile gespielt und kann lose auch die Geschichte erzählen. Und das ist jetzt, glaube ich, ein Diablo 3-Spoiler, das Spiel ist 12 Jahre alt. Ja, also wenn dann irgendwie so eine geliebte Figur wie Deckard Cain oder so vor die Hunde geht, dann habe ich das mitbekommen. Es hat aber in mir jetzt nicht irgendwie, also für mich war das kein Brechen der Wahrnehmung dieses Spiels, dass ich da in irgendeiner Art und Weise dann sagen kann, jetzt spiele ich es nicht mehr. Ich fand die Story, weil ich habe es ähnlich wie du gemacht. Mir ging irgendwann, ich fand es verlabert, um ehrlich zu sein. Es hat mir viel zu lange gedauert und das Skippen war auch bei mir oft kaputt. Also ich konnte entweder ganz skippen oder gar nicht. Also dass ich irgendwie immer nur so ein, zwei Sätze geskippt habe, das hat das System irgendwie nicht zugelassen. Da war irgendwie ein Bug drin. Und die Videos, huiuiui, ja, also meins ist nicht. Persönlich für mich. Ich glaube, es gibt Menschen, denen es gefallen könnte, aber meins ist es nicht.
Du meinst diese in-game gerenderten Videosequenzen, wo man quasi so wie so Sims-mäßig in so ein Haus reinfährt und dann die Person da sitzen sieht. Ja, das fand ich, ich fand es weder schlecht noch sonderlich gut, aber ich war überrascht und jetzt nicht unbedingt negativ überrascht. Das nutzt sich natürlich irgendwann ab. Und wenn man dann wirklich Season-Spielerin ist, dann will man diese Videos nicht das 10. Mal sehen. Potenziell ist das aber sowieso nur vielleicht in einem abgetrennten Storybereich und die lassen sich später wieder irgendwas wie diesen Adventure-Modus und Diablo 3 einfallen, dass man sowieso völlig der Kampagne ab die Progression erfährt. Muss man mal schauen.
Sehe ich auch so. Ich will noch ein was dazu sagen zu dem Blutigen. Ich habe das schon persönlich immer so wahrgenommen. Ich weiß, es gibt Leute, die das anders sehen, aber ich von expliziter Gewaltdarstellung ist immer etwas, was ich prinzipiell gar nicht so sehr mag. Nicht, weil ich da irgendwie dann Angst bekomme oder das mir zu viel ist, weil ich kein Blut sehen kann. Ich sehe einfach keine Ästhetik darin, wenn irgendwas extrem gewaltsam dargestellt wird. Ich brauche das nicht, um ein besseres visuelles Erlebnis zu haben. Deswegen empfand ich auch gerade diese Ingame-Videos, also nicht diese gerenderten Sequenzen, sondern das, wenn du tatsächlich eine Cutscene hattest, die waren für mich fast schon effekthascherisch gewalttätig. Also ich habe die mir angeschaut und ich empfand sie einfach als, okay, wir machen das jetzt so, einfach auch, um wieder diese Gruppe von Menschen abzuholen, denen Diablo zu cartoonig war. Das fand ich irgendwie fehl am Platz, persönlich. Aber du hast es ja gar nicht gesehen, ne? Du kannst dazu gar nichts sagen.
Nee, die Videos habe ich nicht gesehen, aber ich kann es mir vorstellen. Ist halt ein bisschen holzamer. Ich vermute, da wollen sie auf jeden Fall von Anfang an sicher gehen, dass allen klar ist, dass ein Diablo 4 ist jetzt wieder dunkler, wieder düsterer und wieder erwachsener. Das haben sie in dem Sinne auch erreicht. Ob man das
Ja.
jetzt in der Story dann so weit fortführen muss, keine Ahnung.
Das
Die
ist die große
Atmosphäre auf
Frage,
jeden
ja.
Fall trägt es, hat es für mich auch 25 Stunden getragen. 25 Stunden, 25 Level. Genau. Ja. Haben die
Wie
eigentlich was zu
fand.
der Grafik gesagt vorhin? Nee, ne?
Nee, über die Grafik haben wir noch gar nicht gesprochen,
Die
weil
würde
es
ich,
mir auch
ja.
fast egal war.
Ich würde
Aber
sie
ich.
wenigstens einmal kurz positiv erwähnen wollen. Also, wenn man nur locker oben drauf guckt, sieht es so nah okay, gut aus. Wenn man aber sich die Details anguckt, mal ranzoomt, sich die Effekte anschaut, ist es wirklich ein sehr hübsches Spiel.
Ja.
Gerade bis zur Rüstung, bis zu den Waffen, Items, die Animationen, die Vegetation, die Beleuchtung, die Spuren im Schnee. Da ist wirklich, da passiert mehr, als man auf den allerersten Blick denkt. Ja,
Ich habe
also das hat
das
mich
nicht
nochmal positiv überrascht.
so erleben können. Ich habe jetzt nicht die schlechteste Mühle, aber ich hatte derartige Performance-Schwierigkeiten, dass ich es auf Low, Low, Low gespielt habe, weil ich nur dort weniger Performance-Schwierigkeiten hatte. Ich weiß nicht, ob die serverseitig waren oder ob es tatsächlich an meinem Rechner liegt. Das muss ich jetzt nochmal eruieren, aber ich hatte zum Teil wirklich Standbild und wirklich auch ganz, ganz furchtbares Lag.
Ja, das lag nahezu mit Sicherheit am Server beziehungsweise an der ersten Beta. Ich habe einen Endlevel-Rechner und hatte die gleichen Probleme in der Closed Beta und in der Open Beta lief es butterweich. Also das dürfte nicht nur an deinem System liegen.
Okay.
Und am Ende wird ein Diablo 4 auch auf niedrigstufiger Hardware laufen müssen, einfach weil sie die Masse auch absetzen wollen, ne? Da kann
Ja
man
gut,
gar nicht alle ausschließen.
und wenn Sie jetzt die aktuellen Konsolengenerationen abholen wollen, dann wissen wir ja, was in der PS5 aktuell verbaut ist. Das ist jetzt ja auch nicht unbedingt gerade High-End. Und darauf muss es ja auch laufen.
Auf einer PS5, auf einer Xbox Series X läuft das easy. Die Frage ist eher die Generation vorher, eine Xbox One, PS4. Das dürfte ja auch für die Konsolen erscheinen, aber auch da werden sie
Meinst
das
du?
hinkriegen. Ich gehe davon aus, ja. Es würde mich sehr überraschen, wenn es nicht für die Last Gen kommt.
Okay. Ja, was mich noch interessieren wird, ist, ob ich es auf meinem Steam Deck zum Laufen bekomme. Aber das ist ja was jetzt Blizzard-seitig nicht so unbedingt forciert werden wird, sondern eher dann von den Linux-Nutzern von Steam. Da bin ich mal gespannt, ob es das Steam Deck irgendwann hinperformt bekommt. Gerade mit der Controller-Steuerung bin ich da sehr interessiert dran, weil ich leidlich feststellen musste, dass es auf Diablo 3 nicht geht. Das liegt aber, glaube ich, eher daran, dass Diablo 3 am PC überhaupt keine Controller-Unterstützung bietet.
Ja, das ist ja fast schon Running Gag, was keiner versteht bis heute. Also Diablo 3 ist auf Konsole das klar bessere Spiel. Und auch ein Diablo 4 ist mit Controller das klar bessere Spiel. Also es ist eigentlich die. Man kann das nie so pauschalisieren, aber ein Action-RPG à la Diablo spielt sich mit einem Controller einfach angenehmer und die direkte Steuerung des Charakters ist einfach lockerer, geht lockerer von der Hand.
Das interessiert mich jetzt, weil ich habe immer die Schwierigkeit gehabt, dass ich da 100% mitgehe. Ich bin auch jemand, ich würde es mit dem Controller spielen. Es sei denn, es geht um die Inventarverwaltung, weil die ist mit dem Controller, finde ich, sehr behäbig. Deswegen, weil man ja am Ende looten und leveln, ne? Viel Loot hat man ja, nachdem man 15, 20 Minuten Grind hatte, ist man zurück in die Stadt und hat dann sein Inventar aufräumen müssen. Und dann musste ich mich immer quasi an meinen Rechner setzen und dann die Inventargeschichten an der Maus machen. Und das Zocken dann am Controller, das hat mich dann genervt, deswegen habe ich dann immer Maus und Tastatur gespielt.
Also man droppt ja, man hat ja keine hunderte Items im Inventar, also vielleicht überschlagen so 30 oder so. Und ich habe, also positiv, man kann die alle sehr zügig vergleichen oder direkt verkaufen oder ausrüsten. Komplex und aktuell negativ ist auf jeden Fall, gerade der Barbar hat drei oder vier parallele Waffenslots und dann hat er um das Charakterbild die anderen Rüstungsteile und daneben gibt es noch ein Fenster mit den Statistiken und noch mehr Buttons, um dann zu den Fähigkeiten zu kommen. Und da mit dem Controller zu navigieren, ist ein bisschen verwirrend, aber nichts, was sich nicht noch klarer lösen lässt durch besseres UI-Design. Im Inventar selber gab es. In der Beta, ich bin mir sicher, dass sie es verändern werden oder rauspatchen. Es gab einen Delay, also man auch, aber auch auf dem Rechner, das hat mit der Maus, man wählt quasi ein Item aus und wartet dann 200 Millisekunden, bis der Tooltip erscheint, der dann das Item beschreibt. Und das wird extrem langwierig und nervig. Und gerade am Controller war es noch nerviger, weil du mit dem Joystick geht man ein Stück nach rechts, wartet, bis das Item auftaucht, dann vergleicht man es, dann geht man zum nächsten. Und das zieht sich leider sehr. Wenn mich aber nicht alles täuscht, ich bin der Meinung, ich habe es in einem Developer-Kommentar gelesen, dass denen das bewusst ist und das werden sie angehen. Klassischer Fall für, dafür machen sie eine Beta. Ja, ich meine, aber am Rechner, ich habe immer, wie ganz am Anfang initial schon gesagt, ich habe im Controller rechts gespielt und dann auch wie du Maus oder Fähigkeiten kurz die Maus genommen für Inventar oder Fähigkeiten und dann wieder für die eigentliche Gameplay-Steuerung wieder den Controller gegriffen. Also da kann man eigentlich alles machen, wie man möchte.
Bevor wir jetzt zum Fazit kommen, noch eine kurze Frage. Group Play, wie viel hast du da gemacht?
Zu Koop?
Ja, klar.
Ja, ich habe eigentlich mit einer Freundin fast einen Charakter komplett durchgespielt, zu zweit. Ich hatte vorhin einmal angerissen, mit dem Barbar musste ich einmal umskillen. Da waren wir dann zu zweit World Tier 2 bei einem Werwolf-Boss in einem dieser Dungeons und haben einfach 7 Versuche gebraucht. Vielleicht sind wir einfach sehr schlecht. Vielleicht waren wir schlecht geskillt, aber das war für ein Diablo in einer Beta für mich ungewohnt und dann habe ich mich eben mit dem Barbar dann umgeskillt, deutlich defensiver gewählt, nochmal in die Stadt gegangen, einen Rüstungstrank gebraut, wieder rein zum Boss, Rüstungstrank geschmissen und dann noch im zweiten Versuch dann den Boss umgelegt. Und das macht im Koop einfach Laune, ne? Wenn eine Partnerin dann im Kreis rennt und den Boss beschießt und man als Barbar da irgendwie klassisch tankt, dann kommen fast MMO-Gefühle auf. Aber an sich, wenn man es wirklich runterbricht auf Gameplay, ändert sich da auch einfach natürlich nicht viel. Ne? Also ob man zu zweit läuft oder alleine, man hat ansonsten sehr wenig Interaktion.
Ja, mich interessiert es deshalb, weil ich bin eigentlich auch ein absoluter Koop-Spieler. Die Beta hat es mit den Warteschlangen am Anfang so uns ein bisschen unmöglich gemacht, weil dann eben alle zum anderen Zeitpunkt gestartet sind. Dann ist immer wieder mal einer rausgeflogen. Also haben wir unseren ersten Charakter im Prinzip alle solo gespielt. Also hatte ich in der Closed Beta quasi eine Solo-Erfahrung, hatte nur in der Open Beta eine kurze Gruppenerfahrung. Die fand ich sehr, sehr gut, weil auch ein Scaling dabei war. Also ich war bestimmt 8-9 Level höher als mein Kompagnon und habe ich überhaupt nicht gespürt. Es hat super funktioniert in den Dungeon, in dem wir rein sind. Ich weiß nicht, wie es mit Level Progress ist, wenn man die Kampagne weiterspielt. Ob das dann so gut funktioniert, kann ich nicht sagen. Denke mal, es wird sich dann wieder an dem orientieren, der am weitesten hinten in der Kampagne ist und dann kann man halt eben nur dessen Inhalte spielen. Aber das weiß ich jetzt nicht, das mutmaße ich.
Ja, wir haben das ausprobiert. Also wenn man drauf achtet und nichts überspringt, geht das wunderbar und dann kann man auch quasi, wenn eine Person weiter ist als die andere, kann man aufholen und dann können beide wieder Story-Fortschritt sammeln. Es gibt aber teilweise, man muss aufpassen, dass man nichts überspringt. Ist jetzt ein bisschen schwer zu beschreiben, aber dann kann man sich quasi aussperren aus dem Story-Fortschritt und dann läuft man die ganze Zeit mit und muss dann im Nachhinein was wiederholen. Dafür muss man sich aber auch schon dann ein bisschen anstrengen. Also in Summe, wenn man einfach parallel spielt oder auch kein Problem damit hat, vielleicht auch mal eine Stunde beim Kumpel, bei der Freundin einfach mal mitzulaufen, dann geht das alles sehr angenehm.
Ja, also ich fand es auch gut. Ich hatte jetzt, da ich das erste Mal Solo gespielt habe und noch nicht ganz gecheckt habe, was Diablo jetzt als Open World bedeutet, bin ich erstmal ganz stur die Story abgelaufen und war dann beim letzten Boss mit Level 13. Das hat natürlich nicht so gut funktioniert. Dann musste ich wieder zurück und musste so ein bisschen blaue Ausrufezeichen machen, um mich so ein bisschen nachzuleveln. Ich denke, dass das dann aber der Moment ist, wo das Spiel wirklich zu glänzen weiß, weil man einfach so toll sagt, okay, mir fehlen jetzt ein paar Level, jetzt packe ich mir eine Gruppe und jetzt gehen wir irgendwo hin und hauen in Dungeons den Mobs auf den Kopf. Und ich muss nicht gucken, welchen Level hast du, ich muss nicht gucken, bist du gut, bist du schlecht geskillt, was für einen Charakter hast du. Man kann einfach sagen, komm, lass uns zusammen jetzt in die Höhle gehen und dann haben alle Spaß. Und das war sehr, sehr gut.
Alles andere wäre auch meiner Meinung nach nicht mehr zeitgemäß. Also ich finde, das ist so, eigentlich so muss es sein und so funktioniert es sehr gut.
Ja, das war meine Wahrnehmung. Dann lass uns doch jetzt, nachdem wir fast auf die Minute genau da sind, wo wir hin wollten, nämlich bei 45 Minuten, kurz fazitieren. Was ist dein allgemeines Fazit?
Ja, ich möchte nicht von Hype sprechen, aber ich freue mich auf jeden Fall auf den Release. Das steht im Kalender. Ich werde zwischen Konsole und PC wechseln und ich habe auch schon mit zwei, drei Freunden uns abgesprochen, dass wir in der ersten Woche mal ein paar Runden zusammen drehen. Ich weiß nicht, wie lange es mich tragen wird. Momentan gehe ich aber davon aus, dass es mindestens mehrere Durchläufe reichen wird, mehrere Klassen. Wir haben über die Klassen gar nicht groß gesprochen. Es gibt fünf zum Release, die spielten sich zumindest in der Beta alle massiv unterschiedlich. Da habe ich freue ich mich sehr darauf, verschiedene Dinge auch auszuprobieren. Ich bin bei dem Battle Pass zwiegespalten. Man weiß wenig. Es gab diverse Developer Diaries in den letzten 2 Jahren. Aus Spielerinnensicht, meiner Meinung nach, lasen sich die alle wie eine 10 von 10. Da hat Blizzard wirklich mal nicht ins Klo gegriffen wie mit Immortal. Aber man weiß natürlich nicht, ob das so auch dann am Ende passiert. Wie gesagt, es gibt den finalen Battle Pass noch nicht. Man kann sich bereits jetzt mit der Ultra Deluxe Premium Edition irgendwie Level-Vorsprung in diesem Battle Pass kaufen. Die Aussage war aber nur kosmetische Items. Wenn es dabei bleibt, finde ich es ehrlich gesagt okay. Ich bin auch keine Person, die per se was gegen Skins hat. Ich spiele am Rechner relativ viel Hunt Showdown von Crytek aus Frankfurt und die haben Skins sehr gut umgesetzt. Und da bin ich dann auch nicht abgeneigt, ab und zu mal welche zu kaufen. Ich könnte mir Ähnliches auch in einem Diablo 4 vorstellen. Vor allen Dingen, man muss auch einfach bedenken, Spiele und Spielentwicklung und gerade wenn es über Jahre supportet wird, ist einfach unfassbar teuer. Und du kannst kein Spiel für 40 Euro oder gratis auf den Markt stellen und dann 10 Jahre das Ding supporten. Das trägt sich einfach unternehmerisch nicht. Von daher muss es irgendeine Form geben. Solange Pay to Win ist natürlich immer ein übles Wort, wie bei Diablo Immortal, aber solange Blizzard da ihren aktuellen Aussagen treu bleibt und das nicht aufweicht, ist das für mich völlig fein. Wenn das anders wird und in Richtung Diablo Immortal gehen sollte, bin ich direkt raus. Dann ist das Spiel quasi nahezu sofort kaputt. Das muss man sehen. In der Community gibt es beide Richtungen. Manche haben gar keinen Bock, manche sehen es optimistisch. Man weiß es aktuell nicht.
Ich kann eigentlich fast alles zu 100% unterschreiben, was du gesagt hast. Also muss ich jetzt gar nicht mehr so weit ausholen. Mein Gefühl ist, dass ich zum Release richtig viel Spaß haben werde. Ich werde bei meinem ersten Durchlauf mit meinen Kumpels richtig viel Spaß haben. Ich werde mich darauf freuen, ein zweites Mal durchzuspielen und finde die Welt, so wie sie ist, super. Ich bin ein Season-Spieler. Ich mag das. Ich mag dieses regelmäßige, alle 3, 4 Monate kommen alles wieder auf Null und diesmal spielst du den Mage und ja, schauen wir mal, was sie patchen. Das ist eigentlich ein System, was ich sehr, sehr mag. Und ich glaube, dass genau da für mich die größte Gefahr liegt, die Blizzard eben umgehen muss, weil ich glaube momentan, dass die, so wie sie es gebaut haben, wenn sie es nicht in irgendeiner Art und Weise ein bisschen abschwächen, sie mich dann verlieren und ich glaube, dass ich als Spielertyp dann doch eine größere Gruppe abbildet. Es gibt klar die Hardcore-Gamer, aber die sind immer nur die oberen 5%, die das dann ziemlich durchgrinden und durchsuchten können, aber Leute wie mich, die halt ja vielleicht so einer Season mal 20 Stunden am Release-Wochenende spielen, danach halt immer mal wieder, die werden mit diesen Mechaniken Schwierigkeiten haben. Und dann stellt sich schon die Frage, wie sie es für die lösen, dass die auch Spaß haben. Und ich meine jetzt nicht irgendwie Highscores grinden oder irgendwie Max-Level irgendwelche Bosse killen, sondern einfach nur diese Season bequem erleben zu können. Und ich könnte mir vorstellen, dass da ein großer, großer Punkt auf sie zukommt, um eben die Leute auch abzuholen. Das ist so mein größtes Bedenken, aber da haben sie ja noch die Möglichkeit, was dran zu drehen, weil ansonsten bin ich sold. Ich habe richtig Bock drauf. Ich bin richtig im Hype. Und wenn sie noch kosmetische Items raushauen, wäre ich wahrscheinlich sogar einer von denen, die, wenn das Spiel geil ist, ein bisschen Kohle ausgibt, weil ich es unterstützen würde, weil ich damit grundsätzlich kein Problem habe, solange eben dieser kosmetische Grundgedanke da bleibt. Letzter Satz dazu: In Path of Exile, was ja free to play ist, kann man sich zu Beginn einer Season immer so einen Unterstützungspass kaufen und da kriegt man eben neben kosmetischen Items auch so Quality of Life. Auch damit wäre ich noch fein, dass man irgendwie einen Kistenplatz mehr bekommt oder einen Kistenplatz bekommt, der sich automatisch vorsortiert oder so. Einfach, dass man so ein bisschen lockerer durchkommt, ein bisschen bessere Übersicht hat. Auch das wäre für mich noch in Ordnung. Alles mehr bin ich auch, genau wie du sagst, raus.
Wunderbar. Dem habe ich auch nichts hinzuzufügen. Ich würde sagen, wir machen hier dicht. Das waren launige 50 Minuten.
Ja, hat gut
hat
gepasst.
Mir viel Spaß gemacht, Simon.
Jo,
das von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal.
Jo, gerne bis zum nächsten Mal. Und an euch da draußen eben noch mal ganz kurz der Hinweis. Das Projekt von uns heißt mindestens 10 Zeichen und es erscheinen viele verschiedene Formate darunter, unter anderem eben auch dieser Podcast. Wenn ihr Bock habt, euch der ganzen Sache mal anzuschauen, geht auf www.m10z.de, wobei 10 als Ziffer ist, also m10z.de. Macht's gut zusammen. Ciao.